Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Klar, kann man machen, ein ganzes Ministerium ausschließlich mit Männern besetzen. Aber dann muss man eben auch mit der Kritik umgehen können. Und das ist für den Männerclub gar nicht so einfach. Im Team von Horst Seehofer, also das er für das Innenministerium zusammengestellt hat, sind nur Männer. Geschlechtervielfalt, Fehlanzeige. Das ist von vorgestern und das ist auch ignorant, sagt Theresa Bücker. Die ist die Chefredakteurin von der Edition F, das ist ein digitales Netzwerk für Frauen. Und warum sie da so eindeutig ist, das erfahrt ihr im Podcast vom Update. Heute ist Mittwoch, der 29. März. Das solidarische Grundeinkommen klingt ja erstmal gut, ne? Weil damit die meisten wahrscheinlich auch dieses bedingungslose Grundeinkommen erstmal verbinden. Hat aber beides überhaupt nichts miteinander zu tun. Das solidarische Grundeinkommen, für das sich Hubertus Heil, der Arbeitsminister, ja ganz offen zeigt im Moment, wird, wenn es denn käme, Hartz IV nicht abschaffen, sondern es wäre ein Hartz IV Deluxe. So formuliert das Stefan Sell und das meint er gar nicht mal unbedingt so positiv. Der ist Sozialwissenschaftler, der Stefan Sell, und er wird uns gleich noch einordnen, was solidarisches Grundeinkommen überhaupt bedeutet. Und wir kümmern uns ums Klettern. Das wird ja olympisch und das wird für die Sportler und Sportlerinnen direkt eine dreifache Herausforderung. Warum? Auch das werdet ihr erfahren in unserem Podcast vom Update. Ich freue mich, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Die SPD und Hartz IV, das war bzw. ist ja von Anfang an eine Hassliebe gewesen. Ohne Hartz IV hätte Deutschland die Wirtschafts- und auch die Finanzkrise nicht so gut überstanden. So ordnen das tatsächlich einige Politiker und Wissenschaftler ein. Es gibt aber eben auch viele SPD-Anhänger, die finden, mit Hartz IV hat die Partei ihre Grundwerte verraten. Die Debatte, Hartz IV abzuschaffen oder wenigstens zu reformieren, die ploppt ja immer mal wieder auf, so wie jetzt im Moment, denn Arbeitsminister Hubertus Heil ist ja offen für ein solidarisches Grundeinkommen. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, hat dieses Konzept vor ein paar Wochen schon mal ins Gespräch gebracht. Wie sinnvoll diese Idee ist und was überhaupt dahinter steckt, das lassen wir uns mal einordnen von Stefan Sell. Der ist Direktor des Instituts für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung an der Hochschule Koblenz. Schönen guten Abend, Herr Sell.
Guten Abend, Frau Meschkat.
Was meint denn die SPD mit dem solidarischen Grundeinkommen?
Ja, sie meint damit nicht das, was viele vielleicht damit verbinden. Konkret hat der Michael Müller vorgeschlagen, dass Leute, die im Hartz-IV-Bezug sind, dass die für kommunale Arbeiten eingestellt werden können auf dem Vollzeitarbeitsplatz und nach Mindestlohn vergütet werden. Dafür würden sie dann brutto 1.500 Euro etwa kriegen, netto 1.200, kommt dabei raus. Aber nur, wenn sie sozusagen diese Beschäftigung machen in den Kommunen.
Und für Langzeitarbeitslose, an die richtet sich das vor allen Dingen, ne?
Richtig, vor allem an Langzeitarbeitslose und darunter wiederum die Gruppe, denen man angeblich bescheinigt, sie hätten auf absehbare Zeit auf dem normalen Arbeitsmarkt in Anführungsstrichen keine Chance.
Wo ist denn dann jetzt der Unterschied zum bedingungslosen Grundeinkommen? Ich meine, das klingt ähnlich, das ist aber was ganz anderes, ne?
Ja, und hier sind wir jetzt im ganz wunden Punkt angekommen. Solidarisches Grundeinkommen erinnert natürlich und soll auch erinnern an bedingungsloses Grundeinkommen. Ein bisschen flapsig formuliert könnte man sagen, da sind Strategen unterwegs, die diesen Begriff Grundeinkommen, der bei vielen positiv besetzt ist, sozusagen gleichsam kapern wollen, weil Hartz IV wird ja anders als jetzt überall berichtet, durch dieses solidarische Grundeinkommen ja nicht abgeschafft, sondern Sie müssen sich das mal klar machen, eigentlich wird es noch komplizierter. Es gibt dann die normalen Hartz IV-Empfänger und wenn jemand dann so einen Job macht, dann kriegt er quasi ein Hartz IV Deluxe obendrauf und ein bedingungsloses Grundeinkommen, das ist ja ein ganz anderes Konzept, denn bedingungsloses Grundeinkommen, da bekommt jeder Bürger einen bestimmten festgelegten Betrag, ohne dass geguckt wird, was er sonst noch hat. Und Hartz IV ist ja eine nicht bedingungslose Grundsicherung, weil sie kriegen das Geld ja nur dann, wenn sie bedürftig sind, wenn sie kein Vermögen mehr haben. Sie müssen jede Arbeit annehmen, die man ihnen vermittelt. Sie müssen sich ständig im Jobcenter melden und deren Auflagen erfüllen. Das ist eine ganz andere Welt.
Also sinnvoll sind denn die aktuellen Vorschläge? Wie schätzen Sie das ein? Also kann es vielleicht trotzdem etwas Positives haben? So wie Sie es jetzt gerade geschildert haben, klang es ja eher, naja, ich sag jetzt mal nicht überbordend positiv.
Ja, positiv ist, dass wir überhaupt mal wieder über Hartz IV reden, über die Grundsicherung. Und die Chance besteht, dass man jetzt den Finger auf die offenen Wunden legt, die wir im Hartz-IV-System haben. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben über 6 Millionen Menschen, die im Hartz-IV-System sind und davon abhängig sind, darunter 2 Millionen Kinder. Es wäre schon viel gewonnen, wenn jetzt endlich eine Diskussion losgeht, wie können wir die Situation der Kinder verbessern. Da liegen seit Jahren Vorschläge vor, die die Politik aufgreifen könnte, zum Beispiel die Einführung einer Kindergrundsicherung für alle Kinder in unserem Land, was viele Kinder und deren Eltern aus der Bedürftigkeit herausheben würde. Wir müssen auch über die Höhe der Leistungen reden. All diese Chancen bestehen jetzt. Bei dem, was der Müller ursprünglich wollte, nämlich Jobs für Langzeitarbeitslose schaffen, die es schwer haben oder unmöglich haben, wieder auf dem normalen Arbeitsmarkt zu kommen, auch da wird seit Jahren von Experten gefördert, nehmt mehr Geld in die Hand und macht ein besseres Förderrecht, damit man die Leute besser vermitteln kann. Ich darf daran erinnern, wir haben leider in den letzten Jahren die Hälfte der Mittel für die Langzeitarbeitslosen gekürzt in diesem Land. Also insofern bestehen Chancen, dass man jetzt darüber redet, aber man sollte die Begriffe klarstellen. Das, was jetzt hier diskutiert wird, hat nichts mit einem Grundeinkommen zu tun, wie sich das vielleicht viele Zuhörer so vorstellen.
Stefan Sell, sieht das solidarische Grundeinkommen, also das, was tatsächlich dahinter steckt, durchaus kritisch. Wieso, weshalb, warum, das hat er hier im Interview erklärt bei uns im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, Update.
Also Moment mal, Deutschland hat jetzt schon so viel CO2 rausgeballert, dass wir für den Rest des Jahres eigentlich gar nichts mehr ausstoßen dürfen? Das haben wir ja vorhin schon mal gehört, das belegt eine neue Studie. Und die USA, die ja aus dem Pariser Klimaabkommen raus wollen, die haben im vergangenen Jahr weltweit am meisten CO2 eingespart. Das sagt die Internationale Energieagentur. Das klingt doch ein bisschen nach verkehrter Welt beim Klimaschutz, oder? Gucken wir uns die Zahlen für die USA noch mal ein bisschen genauer an und warum das so ist, zusammen mit Martin Ganselmeier. Das ist unser Korrespondent in Washington. Martin, zum dritten Mal in Folge haben die USA CO2 eingespart. 25 Millionen Tonnen im vergangenen Jahr. Die kommen jetzt natürlich auch von einem anderen Niveau als Deutschland. Trotzdem, was verändert sich denn da gerade?
Ja, das ist eine Entwicklung, die es seit einigen Jahren hier in den USA gibt, die noch aus Zeiten der Obama-Regierung stammt. Obama hat Kohle deutlich abgesenkt, auch wenn Trump jetzt immer spricht davon, Comeback der Kohle. Die Tatsache ist, dass immer weniger Kohle gefördert worden ist, Kohlekraftwerke stillgelegt worden sind in großer Anzahl und das durch Erdgas ersetzt wird. Das wird durch Fracking teilweise gewonnen, das ist ja auch umweltpolitisch umstritten, aber Erdgas ist eindeutig besser fürs Klima als Kohle. Und noch etwas, der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung, an der Stromversorgung ist in den USA deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Der liegt jetzt bei immerhin 17%, also Sonne, Wind, Wasser. Davon haben ja auch die USA viel. Das war früher ein ganz kleiner Anteil und der ist jetzt bei 17%. Das ist immer noch etwa nur die Hälfte von dem Anteil, den es in Deutschland hat. Aber für die USA ist das schon eine beachtliche Entwicklung. Also das Image, was Amerika im Moment hat unter Trump, das stimmt nicht mit der Realität überein.
Aber trotzdem, also wie lässt sich das erklären? Findet der Klimaschutz jetzt trotz oder vielleicht sogar auch wegen Donald Trump statt? Kann man das so interpretieren?
Eindeutig ja. Die meisten Initiativen für Klimaschutz, die kommen hier aus den Bundesstaaten und auch aus den Kommunen. Und es gibt Bundesstaaten, die sind sehr, sehr ehrgeizig da unterwegs, vor allem an der Westküste, also Kalifornien, Oregon, Washington, aber auch New York oder Texas, Iowa. Iowa ist ein Windenergieparadies. Die sind sehr, sehr ehrgeizig da unterwegs. Und es gibt ein Städtebündnis amerikanischer Städte, die gesagt haben, auch wenn Trump raus will aus Paris, wir bleiben drin, wir fühlen uns den Klimazielen verpflichtet. Der New Yorker Bürgermeister leitet dieses Städtebündnis.
Gibt es denn was wir uns in Deutschland abschauen können? Ich meine, wäre vielleicht nicht so verkehrt.
Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Denn man muss eins nochmal ganz deutlich sagen. Du hast es am Anfang erwähnt. Pro Kopf haben die Amerikaner immer noch einen sehr hohen CO2-Ausstoß. Aber in den letzten Jahren ist er deutlich gesenkt worden. Wie gesagt, von hohem Niveau. Der Anteil erneuerbarer Energien, wie gesagt, der ist in Deutschland noch höher. Es gibt einen entscheidenden Unterschied. Die Amerikaner halten es für einen Fehler, dass wir in Deutschland aus der Atomkraft ausgestiegen sind. Die Amerikaner haben immer noch einen Anteil von 20% Atomkraft an der Stromversorgung, während sie gesagt haben, Kohle muss schnell reduziert werden. Wir in Deutschland haben gesagt, raus aus der Atomkraft wegen Fukushima, aber die Kohle, die halten wir noch für eine Übergangszeit, an der halten wir fest.
Du hast ja jetzt eben schon gesagt, dass es einige Staaten gibt, vor allen Dingen an der Westküste, die sich sehr engagieren bei diesen ganzen Klimathemen. Wie ist denn überhaupt das Verhältnis Klimawandelleugner und Klimaschützer in den USA?
Das ist immer noch eine heftige Debatte. Allerdings muss man eindeutig sagen, wenn man die Umfragen ansieht, die Klimawandelleugner, das ist vielleicht eine lautstarke Minderheit, aber die werden immer weniger. Die große Mehrheit der Bevölkerung glaubt an den Klimawandel, will sich dem auch aktiv stellen. Und wie gesagt, in den Bundesstaaten, in den Städten wird auch aktiv daran gearbeitet, dagegen was zu tun.
Dann lass uns noch mal gucken auf diesen geplanten Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen. Also ist das wirklich schon fix oder tut sich da eventuell noch was?
Gut, dass du es ansprichst, denn viele Deutsche meinen ja, ja, die Amerikaner sind ja jetzt ausgestiegen. Nein, Trump hat angekündigt auszusteigen. Der Ausstieg wird erst wirksam in der Woche nach der nächsten Präsidentschaftswahl 2020, im November 2020. Und mal angenommen, bei der nächsten Präsidentschaftswahl würde jetzt Donald Trump nicht wiedergewählt werden, kann es auch sein, dass der dann neue Präsident sagen würde, wir bleiben drin.
Im vergangenen Jahr hat kein Land weltweit mehr CO2 eingespart als die USA. Über die Gründe hat uns Martin Ganselmeier aus Washington aufgeklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Bilanz ist eigentlich jetzt schon im Keller. Oh Mann, irgendwie kriegen wir es nicht hin mit dem CO2. Mehr dazu in unseren Best-of-Wissensnachrichten von Katrin Sieker.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Bis heute, also Ende März, hat Deutschland so viel klimaschädliches Kohlendioxid ausgestoßen, wie nach dem Pariser Abkommen fürs ganze Jahr erlaubt wäre. Das hat die Studie einer Beratungsfirma ergeben, die auf Daten der Umweltstiftung WWF basiert. Es geht um insgesamt 217 Millionen verbrauchte Tonnen CO2. Die Studie geht davon aus, dass sich die Menge bis Jahresende vervierfacht und Deutschland also viermal mehr CO2 ausstoßen wird, als nach dem Abkommen erlaubt wäre und die Umwelt kompensieren kann. Zu den großen CO2-Verursachern zählen der Verkehr, die Strom- und Wärmeproduktion und die Industrie. Alarmierend finden die Wissenschaftler, dass das Budget sogar eine Woche früher aufgebraucht war als im letzten Jahr. Mit dem Pariser Klimaabkommen haben sich 195 Nationen vor gut 2 Jahren das Ziel gesetzt, die Erderwärmung zu begrenzen. Und zwar auf unter 2 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Zuletzt hatte die Kirchenglocke mit Widmung für Adolf Hitler in Herxheim in Rheinland-Pfalz für Aufsehen gesorgt. Dort hatte der Gemeinderat beschlossen, dass die Glocke trotz NS-Widmung hängen bleibt. Der Antisemitismusforscher Manfred Geilus der TU Berlin schreibt im Tagesspiegel, dass solche Hitlerglocken vor allem in protestantischen Gotteshäusern vorkommen. Seinen Forschungen zufolge war die katholische Kirche zentralisierter organisiert. Weil sie von Rom aus als Weltkirche geführt wurde, war der deutsche Katholizismus demnach weniger anfällig für völkische Ideologien. Aktuell seien keine katholischen Kirchen mit Symbolen der NS-Zeit bekannt. Im letzten Jahr tauchten in evangelischen etwa ein Dutzend Hitlerglocken auf. Der Historiker schreibt, dass bis zu 20% der evangelischen Pfarrer der NSDAP angehörten. Unter katholischen Priestern habe es aber auch Nazis gegeben. Den Berechnungen zufolge stand etwa einer von 100 hinter der NS-Ideologie. Während das Rauchen von Zigaretten seit langem rückläufig ist, nimmt der Marihuana-Konsum zu. Das Phänomen untersuchen Gesundheitsforscher der Unis Columbia und City University of New York in den USA. Sie suchen nach Strategien der Rauchentwöhnung und sagen, Gerade Cannabisraucher haben ein höheres Risiko, überhaupt erst mit Zigaretten anzufangen, dann auch langfristige Raucher zu werden und beim Aufhören werden sie öfter rückfällig. Das ergab die Auswertung von fast 35.000 Fragebögen zum allgemeinen Drogenkonsum über mehrere Jahre. Die Forscher schließen daraus, wer mit dem Rauchen aufhören will, sollte erstmal das Kiffen sein lassen. Im Journal of Clinical Psychiatry schreiben die Gesundheitsforscher, dass es fürs Abgewöhnen wichtig ist, den Zusammenhang zwischen Cannabis und Zigaretten zu kennen. Zigaretten seien in den USA immer noch die führende Ursache für einen vorzeitigen Tod, der vermeidbar sei.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist der Tweet des Tages zum Gruppenbild mit Männern. Und der kommt von Gavin Karlmeier. Der hat nämlich geschrieben, immerhin bekommt die Sparkasse keine Probleme, wenn sie dem Innenministerium einen Brief schicken möchte. Besser zusammenfassen kann man dieses ganze Dilemma gar nicht. Ihr habt es ja mitbekommen, ne? Horst Seehofer hat sein Bundesinnenministerium präsentiert mit Foto und darauf nur mittelalte bis ältere weiße Männer, geschniegelt und gestriegelt in Anzug, weißem Hemd, Krawatte, vorm schönen Schuhen. Diversität sieht anders aus, das ist ganz klar. Und deshalb gab es natürlich auch viel Kritik und Häme in den sozialen Medien. Die spontane Reaktion des Bundesministeriums für Inneres, Foto einfach löschen und nur den Eingang zum Ministerium zeigen. Welches Signal von diesem Foto eigentlich ausgeht, darüber habe ich gesprochen mit Theresa Bücker, die ist Chefredakteurin von Edition F, ist ein Magazin und digitales Netzwerk für Frauen. Und ich wollte erstmal von Theresa wissen, ob sie sich eigentlich gewundert hat, also dass so eine Männerbesetzung unter Seehofer jetzt da am Start ist, oder haben wir dieses Bild nicht eh schon von der CSU?
Also ich war überhaupt nicht überrascht. Wenn man sich so anguckt, wie die CSU eigentlich schon lange ihre Führungsgremien besetzt, dann ist das eigentlich genau auf Linie. Die CSU hat ja auch drei männliche Minister abgesandt und keine Frau war darunter. Und es ist auch nicht das einzige Ministerium, was an der Führungsspitze komplett männlich besetzt ist.
Ja, genau. Verkehrs- und auch Wirtschaftsministerium, da sieht es ähnlich aus. Aus deiner Sicht, wie beurteilst du das denn? Also sind wir 2018 tatsächlich immer noch nicht so weit, dass zum Beispiel in so einem Ministerium auch einfach Frauen mitarbeiten können?
Also ich finde es gerade in der Politik bemerkenswert. Also wir sehen es ja in der Wirtschaft, da ist es auch noch relativ starr, was Geschlechtervielfalt an der Spitze betrifft. Aber ich finde, die Politik ist da einfach in einer anderen Verantwortung, weil es ja auch die Bundesregierung war im Zusammenspiel mit Vorgaben von der EU, die letztlich die Frauenquote für Aufsichtsräte durchgesetzt hat, die auch in die Richtung tendiert, Geschlechterquoten für Vorstände vorzugeben. Und da sollte ja eigentlich die Politik auf Bundesebene und der öffentliche Dienst auch einen Vorbildcharakter haben. Und dass man es da 2018 nicht hinbekommt, Frauen mit einzubinden, das macht mich ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos. Auf der anderen Seite bei der CSU, ich wäre überrascht gewesen, wäre es anders gewesen.
Welche Botschaft sendet denn das Heimatministerium überhaupt mit diesem Foto? Also ich meine, irgendein Signal geht ja davon aus, ne?
Ich glaube, das Heimatministerium ist sich dessen überhaupt nicht bewusst. Mhm. Weil ich würde der Mannschaft um Horst Seehofer zutrauen, dass sie so sehr im eigenen Saft schmoren, dass es bei ihnen noch nicht angekommen ist, dass es zum einen ein total wichtiges Signal an die Öffentlichkeit ist. Und die Öffentlichkeit ist dafür sensibilisiert, sonst wären die Reaktionen seit gestern nicht so heftig gewesen. Und dass es eben auch für jede Organisation und auch für ein Bundesministerium eigentlich sehr gut ist, auch an der Spitze möglichst unterschiedliche Menschen zu haben.
Das kommt auf deren Schirm nicht vor, bedeutet gleichzeitig auch, es ist ihnen einfach egal?
Ich würde sagen, ja. Also ich denke mal, es ist da eigentlich immer noch akzeptiert, wenn gerade Politiker in hohen Positionen sich nach wie vor gegen die Quote sträuben und sagen, das ist doch nicht wichtig, hier wird doch nach Qualifikation besetzt, obwohl man natürlich weiß, dass rein männliche Führungsteams eben nicht entstehen, wenn man nur nach Qualifikation besetzt, sondern dass wenn man das tatsächlich macht und guckt, wer ist eigentlich wirklich geeignet, wer kann was, wer repräsentiert uns gut, da müssten auch Frauen darunter sein. Und ich finde, das, was das Heimatministerium oder auch das Verkehrsministerium dann nach außen trägt, ist wirklich Ignoranz und das ist von vorgestern.
Ein Shitstorm gab es ja schon. Reicht der eigentlich, damit sich was ändert oder was müsste denn noch passieren? Also müsste man es neu besetzen? Bräuchte man auch da eine Quote? Was hast du da für einen Vorschlag?
Also Social Media Shitstorms sind ja aus meiner Sicht überschätzt, das wird sich ja wieder verlaufen. Ja, es ist tatsächlich so. Also man darf jetzt so einen Shitstorm nicht sehen, als dass es wirklich
Es ist Druck halt ein punktuelles würde. Aufbegehren. Ja.
Genau, so ein punktuelles Aufbegehren. Und weil wir das aber natürlich auch immer öfter sehen, und ich glaube, das Interessante ist ja, dass das passiert ist. Das war in der Qualität, glaube ich, auch neu. Daran kann man eben sehen, die Öffentlichkeit schaut schon darauf, wie sowas auch besetzt wird. Ich glaube jetzt aber nicht, dass der gestrige und heutige Shitstorm da wirklich Druck ausübt, und natürlich würde sich jetzt kein Ministerium beugen und sagen, okay, wir besetzen jetzt unsere Mannschaft neu, weil das ist ja gerade auch erst passiert. Ich glaube aber schon, dass eben die Besetzung von Spitzenämtern in der Politik und in der Verwaltung einfach Thema sein sollte, und das wird ja auch schon lange gefordert, dass eben auch in Bundesministerien die Quote wirklich eingeführt wird. Es gibt teilweise Selbstverpflichtungen, aber es gibt eben nichts Verbindliches, was tatsächlich auch Ministerien verpflichtet, das zu tun. Ich fände aber, es wäre zeitgemäß.
Theresa Bücker von Edition F über das Gruppenbild mit Männern. Horst Seehofer präsentiert ein komplett männliches Bundesinnenministerium. Zeitgemäß ist das nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist mal eine große Aufgabe. Die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu tragen. Dafür ist nämlich der UN-Sicherheitsrat zuständig. Der vermittelt also bei Kriegen zwischen Staaten, der kann Sanktionen verhängen oder auch Soldaten entsenden. Deutschland will auch wieder mitmachen im UN-Sicherheitsrat, und deshalb war der Bundesaußenminister Heiko Maas heute bei der UN in New York, um sich eben für einen Platz zu bewerben. Welche Macht der UN-Sicherheitsrat hat und ob er auch mal reformiert werden müsste, darüber habe ich gesprochen mit Christian Stock. Der ist Politikwissenschaftler an der Uni Halle Saale. Herr Stock, ist der Sicherheitsrat tatsächlich so mächtig, wie er auf dem Papier aussieht?
In gewisser Hinsicht schon, denn auf dem Papier sind ihm Vollmachten gegeben, die so keine andere internationale Organisation hat. Er kann völkerrechtlich verbindlich Zwangsmaßnahmen verhängen, zum Beispiel die Sanktionen gegen Nordkorea. Das ist eine einzigartige Befugnis. Auf der anderen Seite ist er aber auch abhängig von der politischen Unterstützung, vor allem seiner Mitglieder. Und zu welchen Ergebnissen das führen kann, zeigt der Syrien-Konflikt, wo der Rat eben genau aufgrund dieser fehlenden politischen Unterstützung bewegungsunfähig geblieben ist.
Das wäre also ein Schwachpunkt in diesem Konstrukt. Die dauerhaften Vertreter im Sicherheitsrat sind ja Großbritannien, Frankreich, Russland, China und auch die USA. Und dazu kommen dann eben die sogenannten nichtständigen Vertreter, die im Zwei-Jahres-Rhythmus wechseln. Warum ist der UN-Sicherheitsrat eigentlich so aufgebaut, wie er aufgebaut ist? Woher kommt das?
Da muss man ein Stück weit in die Geschichte zurückgehen. Die Vereinten Nationen wurden ja am Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet, also nach zwei großen Weltkatastrophen in einem halben Jahrhundert. Und wenn Sie so wollen, der Gründungsstil der Vereinten Nationen war, dass man den fünf mächtigsten Staaten zu der Zeit die Verantwortung für die zu schaffende Friedensordnung übertragen hat. Und im Gegenzug hat man ihnen eben Vorrechte gewährt, die die anderen Mitglieder nicht haben. Also die fünf Staaten müssen die Charta, die Sicherheit, den Frieden durchsetzen. Und dafür haben sie diese Sonderrechte, die so fest verankert sind, dass sie eben auch nur mit Zustimmung dieser Mitglieder geändert werden kann.
Das heißt, die spiegeln im Endeffekt die Machtverhältnisse wieder nach Ende des Zweiten Weltkriegs.
Ganz genau.
Wie sieht es denn dann mit Reformen aus? Eine Reform könnte ja zum Beispiel sein, dass Deutschland mal ständiges Mitglied wird.
Ja, ein Wunsch, der tatsächlich auch schon von einigen Bundesregierungen geäußert wurde. Grundsätzlich kann man zwei große Reformbereiche unterscheiden: die Zusammensetzung des Rates und Reforme eher der Abläufe, der Arbeitsweise. Der große Fokus ist die Zusammensetzung. Sie hatten eben angesprochen, eine mögliche permanente Mitgliedschaft Deutschlands. Es gibt ein paar verschiedene Ansätze hier. Zum einen grundsätzlich eine Erhöhung der Mitgliederzahl um Deutschland, aber auch um andere Staaten. Vor allem aber eine bessere Repräsentation der verschiedenen Weltteile. Afrika zum Beispiel ist gar nicht mit einem permanenten Sitz vertreten. Dritter Punkt ist die Frage, ob man das Veto nicht abschaffen könnte. Aber all diese Änderungen müssten eben eine Zustimmung der Vetomächte erfordern, die fehlt. Was man geschafft hat, ist die Arbeitsabläufe im Sicherheitsrat etwas transparenter zu gestalten, sodass es zumindest für die näher an den UN-Fragen dranstehen, einen besseren Einblick ermöglicht, was da eigentlich läuft.
Was würde das denn eigentlich ganz praktisch für Deutschland bedeuten? Also wenn die nochmal nicht ständiges Mitglied, wenn sie da wieder reingewählt werden würden. Ich glaube, das war 2011 zuletzt der Fall, ne?
Richtig, ja. Deutschland war bislang fünfmal Mitglied, was schon ziemlich häufig ist. Ein erster Vorteil ist, so banal das klingt, aber Prestige ist es. Wichtig, im exklusivsten Gremium der Weltpolitik dabei zu sein. Aber ganz konkret bringt es auch einige Vorteile. Zunächst hat man die Möglichkeit, direkt an der Gestaltung der internationalen Konfliktlösung mitzuwirken, also Einfluss zu nehmen, wie Konflikte in Syrien, der Ukraine oder andernorts gelöst werden können. Zum anderen kann man natürlich auch eigene Schwerpunkte setzen, die im Interesse des jeweiligen Staates liegen. Deutschland hat zum Beispiel menschenrechtliche Aspekte der Konfliktbewältigung immer wieder hervorgehoben. Und zuletzt genießt ein Mitglied des Sicherheitsrates auch eine privilegierte Position, was Informationen betrifft, Informationen über die Konfliktgebiete, die im Rat zur Verfügung gestellt und diskutiert werden.
Jetzt ist Deutschland ja nicht das einzige Land, das da gerne als nicht ständiges Mitglied wieder rein möchte. Israel und Belgien, die bewerben sich auch noch. Nach welchen Kriterien entscheidet die UN denn dann, wer den Platz bekommt? Wie wird das ausgewählt?
Das Kriterium, was die Charta vorgibt, ist, dass der Staat oder die Kandidaten sich für die UNO und für den Weltfrieden im Besonderen einsetzen müssen. Das heißt konkret, sie müssen sich politisch, diplomatisch engagieren, finanzielle Mittel aufbringen und sich an Friedensmissionen beteiligen.
Der UN-Sicherheitsrat ist mächtig, weil er eben verbindliches Völkerrecht schafft. Sein Schwachpunkt ist allerdings, dass er von der politischen Führung seiner Mitgliedstaaten abhängt. Einschätzungen dazu zum UN-Sicherheitsrat vom Politikwissenschaftler Christian Stock.
Deutschlandfunk Nova. Update.
100 Meter Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen. Ja, ist alles ganz interessant, ne? Aber hey, in 2 Jahren bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 wird auch zum allerersten Mal Klettern als neue Disziplin mit dabei sein. Nicht Klettern draußen am Feld, sondern Sportklettern, also das in der Halle. Das steht schon länger fest, aber der Deutsche Alpenverein, der auch für die Sportkletterer zuständig ist, hat die Details zu Olympia 2020 heute vorgestellt. Johannes Dömmelt, wie werden diese Wettkämpfe bei Olympia denn genau aussehen? Klettern die einfach eine Kletterwand hoch oder was?
Nee, ist schon etwas komplizierter. Das Ganze wird so eine Art Dreikampf, also 3 unterschiedliche Disziplinen, die dann alle Sportler und Sportlerinnen machen müssen, die da antreten. Das erste ist Lead-Klettern. Das ist dieses klassische Klettern in der Halle, ne? Also du bist am Seil gesichert und musst dann so eine bestimmte, ziemlich schwere Route hochklettern in einer bestimmten Zeit. Das zweite ist Bouldern. Ist ja ohne Sicherung am Seil.
So dafür unglaublich.
Auch
ja.
Nicht so hoch, aber ne, du fällst ja auf so dicke Matten dann, ja, wenn du mal runterfällst. Und das dritte ist Speedklettern. Da gibt es eigentlich nur eine Route nach oben und da geht es einfach nur darum, möglichst schnell nach oben zu kommen. Und die guten Leute, die brauchen so für eine 15 Meter hohe Wand auch nur 6 bis 8 Sekunden. Also es geht wahnsinnig schnell.
Und ich glaube, die Hooperburm wahrscheinlich nur 3 bis 4 Sekunden, die sind ja da totale Cracks drin. Mhm. Also wenn alle alles machen müssen, gibt es denn überhaupt Kletterer, die das dann auch alles gut können, alle 3 Disziplinen?
Nein, im Moment noch nicht so richtig. Das ist auch das große Problem dabei, denn diesen Dreikampf, den gab es bisher überhaupt nicht. Das ist nur eine Erfindung extra für Olympia, weil das IOC, also das Internationale Olympische Komitee, alle 3 Disziplinen gerne drin haben wollte, aber auch aus Zeitgründen nur einen Wettkampf haben will und deshalb gibt es jetzt eben diesen Dreikampf.
Wie finden die Kletterer das denn?
Ja, das steht ja schon seit 2 Jahren fest ungefähr, dass Klettern olympisch werden soll und gerade am Anfang gab es ganz viel Kritik in der Szene. Also vor allem, weil dieses Speedklettern, ganz schnell nach oben, das ist ganz anders als die anderen beiden Disziplinen. Da kommt es eben vor allem auf die Schnelligkeit an und die richtig guten Speedkletterer, die haben dann aber eigentlich kaum Chancen beim Bouldern oder beim Leadklettern, weil es einfach anders ist. Ich habe heute auch mal mit Kletterin Helene Wolf gesprochen, die ist aus Bouldern spezialisiert und auch sie findet dieses Disziplinenmischmasch nicht so richtig gut.
Das ist so, wie wenn man jetzt einem Marathonathleten sagt, ja, gleichzeitig, wenn du Marathon mitlaufen willst, musst du aber auch Sprint richtig gut können. Also man kann sich halt dann nicht so wirklich auf seine eigene favorisierte Disziplin konzentrieren, wenn man noch 2 andere Disziplinen mitmachen muss und die auch gut machen muss.
Ja, manche Kletterer befürchten auch, dass der Sport durch Olympia jetzt zu sehr kommerzialisiert werden könnte. Also schon einiges an Kritik, aber mittlerweile gibt es eben auch in Deutschland einige Kletterer, die bei Olympia dann mitmachen wollen, haben ihr Training dann natürlich auch umgestellt und es gibt dann jetzt in diesem Jahr auch erstmals deutsche Wettkämpfe in diesem neuen olympischen Dreikampfklettern, die dann so ein bisschen auf Olympia vorbereiten sollen.
Hat sich denn der Klettersport dann in Deutschland durch diese Entscheidung vom IOC schon verändert irgendwie?
Ja, auf jeden Fall. Also der Sport profitiert natürlich auch neben dieser Kritik von Olympia. Einmal wird er natürlich bekannter, weil viele Medien, wie auch wir jetzt, darüber berichten. Und der Deutsche Alpenverein und die Sportler bekommen jetzt zum ersten Mal Spitzensportförderung, das heißt Geld vom Innenministerium. Und dadurch können sie sich jetzt auch mehr leisten, sagt Thomas Bucher. Das ist der Pressesprecher beim Deutschen Alpenverein.
Wir haben zum Beispiel vorher nie hauptberufliche Trainer gehabt, sondern hatten Honorarkräfte, die immer zu bestimmten Spitzenzeiten für uns Trainings für die Kaderathleten gemacht haben. Und jetzt haben wir drei hauptberufliche Trainer, wir haben einen Sportdirektor.
Ja, und zum Teil wurden auch schon neue Kletterhallen von diesem Förderungsgeld gebaut. Die sollen dann aber nicht nur für die Olympialeute da sein, sondern da können dann auch Hobbysportler drin klettern.
Okay, also jetzt gerade dieser Aspekt mit den Trainern finde ich super interessant. Habe ich mir nie Gedanken darüber vorher gemacht. Klar, die brauchen dann auch einfach mal feste Trainer, die einfach immer und regelmäßig da sind.
Genau.
Kann man denn schon sagen, wie die Chancen für die deutschen Kletterinnen und Kletterer aussehen werden? Ja, wie werden die wohl vielleicht eventuell abschneiden bei also Olympia?
Erstmal müssen sie ja mitmachen dürfen und dafür müssen sie sich qualifizieren. Die Qualifikationen kommen aber erst noch im nächsten Jahr.
Okay.
Pro Land dürfen bei Olympia dann auch nur maximal 2 Männer und 2 Frauen antreten. Und der Deutsche Alpenverein sagt, es wäre schon super, wenn mindestens ein Kletterer und eine Kletterin aus Deutschland dann es überhaupt schaffen werden, bis nach Tokio zu kommen. Aber die Favoriten im Moment sind ganz klar die Japaner. Die sind nämlich richtig gut im Bouldern. Passt also für die Japaner eigentlich ganz gut, dass ausgerechnet bei den Olympischen Spielen in Tokio jetzt Klettern zum ersten Mal dabei ist.
2020 wird in Tokio erstmals Klettern als Disziplin bei den Olympischen Spielen dabei sein. Heute hat der Deutsche Alpenverein die Details zur Olympiateilnahme vorgestellt. Infos dazu von Johannes Dabbelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.